habe ich mit meinen Kindern mal drüber gesprochen, weil mich das auch interessiert hat. Gestern haben wir ein bisschen geredet und haben uns gefragt, ja, wo kommt das denn her und so. Und dann, klar, für mich ganz, war ganz klar, das kommt von den Celebrities. Was heißt das? Berühmtheiten, Prominente. Ich bin aber berichtigt worden, das stimmt nämlich gar nicht. Das kommt nämlich von denen. Ja, wie nennt man die? Influencer. Influencer, genau. Ich dachte immer, das wäre eine... Ja, die Astrid, der Hammer, ja. Also nächstes Mal komme ich zu dir, dann kannst du mir alles erklären. Ja. Also es kommt von den Influencern und ich dachte immer, Influencer ist eine Krankheit, oder? Ja. Das ist eine Krankheit und das ist eine Krankheit. Ja. Für mich war es ganz klar, Götzendienst. Ganz klar, ich bin Theologe, Götzendienst ist das. Ja. Die finden das nämlich toll, was die Influencer machen und wollen genauso sein wie die und aussehen. Nicht, weil die so toll sind, sondern weil die den Fame haben wollen. Ja? Fame. Die wollen berühmt sein, die wollen Fame. Ja. Heute gehen die Kinder auch nicht mehr auf den Geburtstag, sondern auf den Gabby. Ja? Also ich lerne immer mehr dazu. Ich bin total out, wirklich. Ich dachte echt, ich wäre nah an der Jugend, aber nee, ist gar nicht. Da ist so ein Graben dazwischen. Ja, und ich will es auch gar nicht lernen mehr. Das ist diese Influencer, das wurde mir dann auch erklärt, ja, die verkaufen dann Produkte, also so High-Waist-Skinny-Jeans-Hosen und haben dann, laufen auch so bauchfrei rum und dann haben die Musical.ly, machen die dann hier so, ne, so Dinger. Müsst ihr euch echt mal angucken. Ich gucke mir ab und zu mal bei YouTube eher so Musical.ly-Fails an. Ne? Also es sind so Videos, wo das in die Hose geht, wo das nicht so toll ist. Mache mich auch lustig drüber, muss ich echt auch Buße tun, ja, dass ich das mache. Aber die Kinder werden beeinflusst und die wollen so sein, nicht weil die so sein wollen wie diese Person, sondern weil die das haben wollen, was diese Person hat. Die wollen berühmt sein. Die wollen Kohle haben. Ja? Die wollen so sein wie die, weil die was ganz Besonderes haben. Und dann ist dieser Influencer so ein Mittler zwischen dem, wie sie sind und mit dem, was sie haben wollen. Götzendienst. Das andere sind Götzendiener. Die ganzen Teenager hier mit alles Götzendiener. So, war für mich ganz klar. Kinder, die fanden das jetzt nicht so gut. Ja. Ja. Es ist eine Art von Götzendienst. Das gucken wir uns heute an. Wir haben das zweite Gebot heute. Und bevor ich da einsteige, das zweite Gebot, habe ich noch ein Bild mitgebracht. Das müssen wir uns auch vorher angucken, mal ganz kurz drüber nachdenken. Das ist das mit dem, wo du nicht wusstest, wohin damit. Ja, ja, das ist sehr schön verzerrt. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Oben steht, sagen die Wissenschaftler, hallo Gott, wir haben alle Rätsel und Geheimnisse gelöst. Wir brauchen dich nicht mehr. So, sagt Gott. Trittst du ab, wenn wir einen Menschen aus der Erde schaffen, so wie du in 1. Mose 2, Vers 7, sagt der Herr, klar, einverstanden. Dann fangen sie an und dann sagt er, halt, doch nicht mit meiner Erde, nehmt eure eigene. Das ist einfach nur mal ein Hinterkopf. Ich bete mit uns und dann steigen wir mal in das zweite Gebot ein. Herrlicher Vater, ich danke dir für diesen Morgen, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern können und dürfen und wollen und dass es nichts Schöneres gibt, als dich anzubeten, dich zu loben, zu preisen, dein Wort zu graben, dir näher zu kommen, deine Liebe zu spüren, Herr. Und du siehst, dieses Thema Götzendienst ist sehr komplex und divers und man kann auch drüber streiten, was ist Götzendienst und was nicht. Und ich bitte dich einfach, dass du uns Klarheit schenkst, was Götzendienst ist und was das mit uns zu tun hat, mit unserem Herz und mit unseren Wünschen und Bedürfnissen, die wir haben, Herr. Und wir wissen ja, dass das alles bei dir am besten aufgehoben ist und auch unsere Herzen bei dir am besten aufgehoben sind. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen und unseren Verstand einfach öffnest für dein Reden, dass wir heute anders rausgehen, als wir hineingekommen sind, dass wir das heute hören, was wir hören müssen. Und ich bitte dich da um deinen Segen für uns. Amen. So, die erste Folie. Ich dachte, der Stefan wäre hier, könnte es vorlesen, aber jetzt ist er oben. Du siehst mal auf Hebräisch aus. Ja, willst du es mal vorlesen? Nee? Das erste Wort heißt Lo, hat aber nichts mit Friedhelm Loh zu tun. Ja? Aber ich habe es für euch auch auf der deutschen Übersetzung. Ich finde es einfach schön, auch mal das zu zeigen, wie es in der Originalsprache aussieht. Dort steht, du sollst dir kein Bildnis, Pesel heißt das hier, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, und der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Jetzt könnte man ja auf den Gedanken kommen, gut, dieses Gebot war vor 3000 Jahren gegeben worden an Ältere, naja, nicht Ältere, an Menschen, die halt noch nicht so entwickelt sind, so wie wir. Wir sind eigentlich viel fortgeschrittener, weiterentwickelt. Klar, und wer hat heutzutage noch einen Götzen zu Hause? Hat jemand von euch einen Götzen zu Hause? Nee, ne? Das war nur... So, ich dachte schon. Also Götzen, weiß nicht, hat letzte Zeit jemand sich einen Götzen geschnitzt? So? Holz? Christoph ist nicht da. Ja. Jeremia macht es lustig. Die Menschen nehmen ein Stück Holz, schneiden es durch, schnitzen mit von dem einen Stück Holz sich einen Götzen, das andere kommt in den Ofen und zum Heizen. Also ich sag mal, von euch hat keiner so einen Schrein zu Hause mit Götzenbildern dran und die ihr anbetet, oder? Also seid ihr auch Christen? Hat man auch gar nicht. Aber wir glauben, manchmal glauben wir Menschen, dass diese Götzenbilder und wie die Menschen damals waren, die waren halt noch nicht so reif und nicht so weit wie wir, dass die es noch gar nicht richtig kapiert hatten und dass das irgendwas, ja, was Historisches ist oder irgendwas, was uns heute gar nicht mehr so angeht, weil wir uns ja viel weiterentwickelt haben. Und C.S. Lewis hat aber einmal geschrieben, dass wir Menschen eine chronologische Arroganz besitzen. Das ist nämlich genau dieses Denken, damals waren die Leute noch nicht so weit entwickelt wie wir und deswegen haben die diese komischen Sachen gemacht. Ja. Deswegen haben die damals so Holzstückchen angebetet, haben sich Götter gemacht, aber der moderne Mensch ist heute viel intelligenter und weiterentwickelt und er weiß, dass es keine Götzen gibt als Christ, weißt du, dass es keine anderen Götter gibt und der ganz, ganz moderne Mensch weiß auch schon, dass es keinen Gott gibt. Ja, und die Menschen damals brauchten diese Götzen und den Gott, um sich die Welt zu erklären. Eins kann man wissenschaftlich fundiert sagen, seitdem es das menschliche Gewissen geht, seitdem es irgendwo was aufgeschrieben steht und wir einfach lesen können, was haben die Menschen damals gedacht, wie haben sie getickt, können wir einfach auch wissenschaftlich fundiert aussagen, der Mensch hat sich nicht verändert, was sein Wesen angeht, was seine Bedürfnisse angeht, was sein Denken angeht. Die Methoden haben sich verändert. Ja? Wir haben uns so weit entwickelt, dass wir heute mit weniger Waffen viel mehr Menschen töten können, zum Beispiel. Ja? Aber der Mensch an sich hat immer schon getötet. Nur wir haben es jetzt immer mehr perfektioniert. So weit hat sich der Mensch entwickelt. Ja? Da muss man sich mal klar machen. Das Wesen des Menschen ist festgelegt, weil er Ebenbild Gottes ist. Das Wesen des Menschen ist festgelegt, weil er Ebenbild Gottes ist. Er spiegelt etwas wider. Und wir Menschen sind Schöpfung, wir sind geschaffen als anbetende Wesen. Die Frage ist nicht, ob wir anbeten oder uns einer Sache hingeben, sondern die Frage ist immer, was wir anbeten oder wen wir anbeten. An wen unsere Hingabe geht, an wen geht deine Hingabe. Und deswegen ist auch Top-Thema in der Bibel und das größte Problem Götzendienst. Und deswegen haben wir auch zwei Gebote, die sich damit auseinandersetzen, mit den anderen Göttern und mit diesem Götzendienst. Top-Thema in der Bibel, weil durch Götzendienst das israelische Reich damals zugrunde gegangen ist. Götzendienst ist auch der Grund, warum Menschen nicht in den Himmel kommen. Was ist Götzendienst? Wie könnte man sich das vorstellen? Stellt euch mal vor, man würde heute eine Zeitmaschine entwickeln, geht zurück nach Israel vor 3000 Jahren, nimmt sich einen Israeliten, zieht ihn da rein, fliegt wieder hierhin und geht mit denen auf Schalke. Steckt ihn dahin und was sieht er da? Was meint ihr, was sieht er? wenn er auf Schalke ist und gerade im Fußballspiel. Mal immer interaktiv. Schreibt mal rein, was sieht er denn da? Das ist seine Interpretation. Ja, genau. Also er sieht Menschen, die singen. Ne? Ich weiß nicht, was man da singt im Stadion. Ich habe mir damals gesungen in Leverkusen, oh Paolo, Paolo Sergio, aber der ist ja nicht mehr da. Ne? Was sehen die noch? Menschen, die sich verkleiden. Und die verkleiden sich alle in die gleichen Farben. Und meistens hast du so zwei Gruppen, die einen sind rot-weiß, die anderen dann blau-weiß, je nachdem. Also sieht Menschen, die sich verkleiden, Menschen, die singen, Menschen, die ihre Hände erheben, Menschen, die versuchen, etwas zu beeinflussen, dadurch, dass sie singen, dass sie was sagen, dass sie was machen. Die Menschen, die sich bemalen. Menschen, die Mützen aufhaben. Und in Religion ist immer wichtig, Mütze ist wichtig in der Religion. Wenn ihr euch mal die Weltreligion anguckt, die haben alle irgendwelche Mützen auf. Und er sieht Menschen, die singen, jubeln, schreien, die ihre Hände erheben, die versuchen durch ihr Gesang und durch ihr Schreien den Ausgang des Spiels zu beeinflussen. Und was denkt der Israelit? Ja, ich bin hier im Gottesdienst. Ja, mal ganz profan gesagt. Ja, das sind alle Inhalte eines Götzendienstes, eines Gottesdienstes sind hier da. Es gibt Fleischopfer. Ja, es wurden Tiere geschlachtet und zu Stadionwürsten verarbeitet. Ja. Es gibt Mehlopfer, ja, in Form von Brötchen und Getränken. Ja. Es wird Alkohol getrunken, es gibt Exzesse. Ja. Leute kommen in Rage, in Trance rein. Das hat alles was mit Anbetung zu tun. Und der Israelit wird das entdecken. Wir sind da eigentlich so schon abgehärtet. Also uns fällt das gar nicht mehr so auf, weil das für uns normal ist. Für uns ist es normal, dass sie sich verkleiden und dann da singen gehen. Und es ist immer schwieriger, in der eigenen Kultur so einen Götzendienst an sich zu entdecken. Und es ist viel einfacher, in anderen Kulturen die zu entdecken. Wer schon mal in Asien war oder in Afrika, der sieht, ah, Götzendienst, 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 Götzendienst. Und kommst zu Hause, ja, gut, dass wir das hier nicht haben. Ja. Was ist denn eigentlich Götzendienst im eigentlichen Sinne? Und das müssen wir uns mal angucken, um das zu identifizieren, damit wir auch damit nachher auch umgehen können. Der Apostel Paulus gibt uns eine gute Definition und Erklärung von Götzendienst. In Römer 1, Vers 18 bis 25. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Von Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, hier ist wieder die Erkenntnis wichtig, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster, weil sie sich für klug hielten und sie zu Narren geworden sind. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen, Influencer vielleicht, und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie in den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm, den Schöpfer, statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Götzendienst bedeutet ganz einfach, Definition ist ganz einfach, du betest was anderes an als Gott. Du betest nicht den ewigen Gott an, sondern du betest die Schöpfung an. Und das ist so schön, Paulus, das ist alles, also die Schöpfung ist so groß, ist alles, was es gibt, Sobald du nicht Gott anbetest, sondern was anderes, machst du Götzendienst, laut dieser Definition. Du vertauschst die Wahrheit mit der Lüge. Und die Lüge ist, es gibt etwas Besseres als Gott. Das ist die Lüge. Glaubst du, es gibt etwas Besseres als Gott? Sodass du nicht Gottes Willen tust, nicht auf Gott hörst? Oder dich mit anderen Dingen beschäftigst? Die Lüge, dass es was Besseres gibt als Gott. Jemand oder etwas anderes gibt es auf dieser Welt, und es gibt nur was Geschaffene, was mich glücklicher macht als Gott, was mir mehr gibt als Gott. Denn ich habe das Recht darauf, glücklich zu sein. Und hinter diesem Wunsch und hinter diesem Bedürfnis, hinter dieser Lüge, dass es etwas Besseres gibt als Gott, dahinter steht noch eine Lüge, und an die müssen wir ran, wirklich um in den Kern zu kommen, an den Kern unseres Herzens, weil aus dem Herz kommt eigentlich dieses Götzendienst. Und da müssen wir jetzt gucken, denn was dahinter steht, ist nämlich die uralte Lüge, auch der Wunsch zu sein wie Gott. Genesis 3, 4 bis 5. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben im Garten Eden, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und ihr werdet sein wie Gott. Das ist die große Lüge, das tiefe Bedürfnis, das, was in uns drinne ist. Wir wollen sein wie Gott. Und dann glauben wir, dass wir selbst die Quelle unseres Lebens sind, dass wir eigentlich Gott gar nicht brauchen. Wenn wir sein wollen wie Gott, dann brauchen wir eigentlich gar nicht Gott. Wir wollen nicht abhängig sein von Gott. Und wir wollen selber sein wie Gott. Wir wollen uns selbst retten. Wir wollen nicht abhängig sein von jemandem, der einfach souverän Sachen entscheiden kann, der machen kann, was er will. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen alles selber in der Hand halten. Wir wollen selber die Kontrolle über alles behalten. Wir wollen sein wie Gott. Und alles muss uns dienen. Und wir wollen die Anbetung haben, die eigentlich Gott zusteht. Wir wollen den Fame. Wir wollen die Ehre. Und deswegen gibt es Götzendienst. Und zu verstehen, was eigentlich Götzendienst war, damals, historisch, schauen wir uns ganz kurz mal diesen Götzendienst an, zu der Zeit, als die 10 Gebote geschrieben wurden. Und man muss verstehen, Götzendienst war ein ganz normales religiöses System. So wie wir heute im christlichen Abendland leben, mehr oder weniger, dass es überall Kirchen gibt, war das ganz normal, dass du damals im alten Israel, dass du überall Götzendienste hattest, dass du überall Götzen hattest, irgendwelche Götter. Und nicht nur einen, sondern du hattest ganz, ganz schön viele Götter, und die hatten bestimmte Funktionen. Ja? Die Ägypter zum Beispiel, wo die Israeliten ja in der Gefangenschaft waren, in der Sklaverei, die hatten über 40 Götter. Für alle Lebensbereiche. Heute gibt es vielleicht auch einen E-Bike-Gott, oder würde es bei den Ägyptern geben, der sich um das E-Bike kümmert, wenn das kaputt ist, oder den man anbeten kann, damit der Akku nie leer wird. Und damals diese Denke, die ist ganz wichtig, die Leute hatten, die dachten damals, dass so ein Götze dafür sorgt, dass sie in Verbindung kommen mit Gott. Wenn du dir so einen Götzen schnitzt und dann so ein Ritual machst, drumherum tanzt, ja, und stellst ihn hin, sagen wir so, der Apfel, ich mache mir einen Apfel, schnitz mir den und stell den da hin, mache irgendwie ein Ritual, dann repräsentiert dieser Apfel quasi die Gottheit im Himmel. Ja? Der wohnt dann quasi da drin. Das ist heute, würden wir sagen, wie Skype. Dieser Apfel wird das dann repräsentieren. Und so konnte man sicher sein, wenn ich einen Götzen brauche und ich mache diese Rituale, dann ist die Nähe Gottes da, durch diesen Götzen. Götzendienst war ein ganz und gar materialistisches System. Und dieses Denken war auch dahinter. Der Fruchtbarkeitskult zum Beispiel, der war auf die Idee aufgebaut, dass die Götter fast alles tun konnten. Die Götter waren fast allmächtig. Die konnten fast alles machen. Das Einzige, was die Götter nicht machen konnten, war, sich selbst zu füttern. Das war dieses alte Denken, was sie drin hatten. Und die Idee war nun, das war ich total fuchsig, ja, der sich das ausgedacht hat, wenn ich meinen Gott füttere mit dem, was er braucht, dann gibt er mir das, was ich brauche. So ein schöner Tauschhandel. Ich fütter dich, dann gibst du mir das, was ich brauche. Dieses Denken war dahinter. Und es gibt heute dieses Denken auch noch auch in der Gemeinde, vielleicht nicht hier, vielleicht aber doch, aber auch bei Christen gibt es dieses Denken. Ja, ihr denkt manchmal, das ist total blöd hier, ich füttere Gott, dann gibt er mir das, was ich brauche. Also wer kommt denn auf die Idee, das ist total doof. Aber ich finde dieses Denken auch in der christlichen Gemeinde. Ja? Zum Beispiel, ich spende der Gemeinde Geld, was ja auch tippitoppi ist und super ist. Ja? Aber dann erwarte ich, dass Gott mich segnet und ich noch reicher werde. Ja, diese Theologie gibt's. Die größte Kirche in den USA arbeitet mit dieser Theologie. Und es gibt Leute, die denken so. Kannst auch sagen, wenn ich in der Gemeinde mitarbeite und mich voll investiere, was auch super ist, kannst du auch zum Götzendienst machen. Wenn du die Denke hast, ich arbeite in der Gemeinde mit und dann will ich den Segen Gottes haben, damit ich dann das kriege, was ich brauche. Dann machst du Gott zum Götzen. Dann willst du quasi Gott füttern mit Geld, mit Dienst, mit Anbetung, um letztendlich das zu kriegen, was du willst. Teenager, Jugendliche, Herr, wenn du mir einen Mann schenkst oder einen Freund, dann mache ich das und das. Das ist diese Denke. Ich kann Gott beeinflussen, indem ich ihm füttere, indem ich ihm das gebe, was er braucht, damit ich das bekomme, was ich will. Dass er mich reich macht, mir das gibt, was ich will. Götzendienst war auch ganz schön einfach, ein bisschen rumtanzen, den Götzen füttern, ja, und das war's. Du brauchtest auch gar nicht ethisch zu leben. Der Götze hat keinen Anspruch gehabt, ob du jetzt gerecht gelebt hast oder was, das war denen total egal. Hauptsache, du fütterst den Götzen, das war unkompliziert. Die Israeliten hatten es da schwerer, weil sie sollten auch zeigen, durch ihr Leben, durch ihre Ethik, dass sie zum Volk Gottes gehört. Götzendienst war auch logisch damals. Das war ein logisches System, war so aufgebaut, du hattest so deinen persönlichen Götzen, deinen persönlichen Gott, ja, der sich um deine persönlichen Belange, also wenn du einen Freund brauchtest oder wenn du einen Beruf willst oder was weiß ich, dann hast du den angebetet. Ja? Und dann gab es so einen Familiengötzen noch, das ging dann für die Familie, Fruchtbarkeit und was weiß ich. Und dann gab es diesen so einen nationalen Gott. Also jedes Volk hatte noch einen nationalen Gott gehabt. Und so hatten die so mindestens drei Götter verschiedene Bereiche und das System war voll logisch aufgebaut. Nationaler Gott, Familiengott und dann deinen persönlichen Gott, den konntest du dann aussuchen. Und das war ja auch das Problem, was die Israeliten hatten. Es war für die Israeliten nie die Frage, dass Jahwe ihr Gott ist. Die Frage ist, welcher? Das war nämlich ihr nationaler Gott. Für das Volk Israel, das war ihr Gott. Und dann hatten die nebenbei noch ihren Familiengott und Götzen gehabt und ihren privaten Götzen gehabt. Und das ist das, und das ist wichtig zu verstehen, wenn ihr weiter durch die Bibel liest, wenn ihr die Propheten liest, das ist das, was die angekreidet haben. Und das ist auch das, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir, was Gott ja sagt. Es gibt nicht drei verschiedene Götter, es gibt nämlich nur einen Gott und das ist das revolutionäre System gewesen, was für uns heute normal ist. Damals war es revolutionär, dass du einen Gott hast, der alles kann. Damals war es anders aufgeteilt, da brauchtest du für jeden bestimmten Lebensbereiche brauchtest du einen anderen Gott, einen anderen Götzen. Und hier kommt auf einmal Jahwe, der sagt, hier, ich bin gut genug für alles. Das hat den Juden letztendlich das Genick gebrochen, auch der Götzendienst. Götzendienst war auch sehr anziehend. Ja, du konntest fressen und saufen und hattest dann noch die ganzen Sexualpraktiken dabei, diesen rituellen Sex. Und da steckte die Idee hinter, wenn du es hier auf der Erde machst, dann tust du die Götter quasi da anreizen, dass sie es auch im Himmel machen. Und dann kommt diese Fruchtbarkeit, die Götter dann halt dann rausbringen, kommt dann in Form von, dass Getreide wächst oder dass Tiere sich vermehren oder sowas oder dass du schwanger wirst oder dass du Kinder kriegst. Diese Denkweise war hinter diesen rituellen Sex halt auch dahinter. Und das ging sogar so weit, dass in Israel damals das sogar in diesen Tempel Gottes gemacht wurde. Jetzt klingt das alles ein bisschen fremd und fern und so. Aber wenn wir wirklich wissen, dass wir Menschen uns nicht verändert haben, wenn wir Menschen von Gott geschaffen sind, um anzubeten, und dass das Top-Thema in der Bibel ist Götzendienst, und dass es zwei Gebote gibt in der Bibel, die sich mit Götzendienst beschäftigen, dann unterstreicht das eigentlich diese Wichtigkeit auch für uns heute. Und für uns heute sieht der Götzendienst vielleicht anders aus, außer du hast zu Hause einen Götzen stehen, einen echten Baal oder so, dann sieht das anders aus als vor 3000 Jahren. Aber auch diese Götzenbilder, die gibt es auch in unserer Kultur. Wer von euch geht manchmal zum Chinesen nach Haiger? Outet euch mal. Ja, gut. Was, du auch? Nee, das wolltest du Fliege wegmachen. Ich dachte, boah. Ja. Was steht denn am Eingang beim Chinesen Haiger? Da steht so ein kleiner, glatzköpfiger Mann mit dickem Bauch. Genau. Der steht da nicht nur zur Warnung, für, wenn du hier isst, wirst du übergewichtig, ja, und krank, sondern dieses Götzen, das ist der Gott, das ist auch nicht Buddha, sondern ist der Gott Budai. Und der Gott Budai, der chinesische Gott Budai, ist dafür da, das ist der Gott des Glückes und das ist der Gott der Fruchtbarkeit und der wird halt ziemlich oft, und ist auch der Gott der Freundlichkeit, deswegen lacht er auch so, ja, wenn du da reinkommst. Ja, und die Chinesen stellen den auf, um von diesem Götzen, der da drin ist, ja, also wir gehen immer quasi in einen Tempel rein, wenn wir da essen, ist nicht nur der Fresstempel, sondern auch der Tempel des Gottes Budai, ja, und den haben die da aufgestellt, damit die reich werden, damit die Harmonie in diesem Restaurant auch stimmt. Ja, also wir leben in einer Welt, wo es dieses Denken auch noch gibt. Vielleicht nicht in unserer Kultur. Und ich bin da öfters hingegangen, habe mir den Bauch gestreichelt, das mache ich jetzt nicht mehr. Ja? Ich streiche jetzt meinen eigenen Bauch, wenn ich rausgehe. Aber ihr seht, uns begegnen solche Dinge auch in unserer Kultur. Wenn ihr in die Möbelhäuser geht, ich weiß, der ein oder andere ist, als es so heiß war, auch in die Möbelhäuser gegangen, ja? Weil die Klimaanlage haben. Wenn ihr dann da rumgeht, was seht ihr da? Ihr seht so kleine Buddha-Statuen oder so afrikanische Todesmasken oder Göttermasken, ja, die wir uns dann in unseren Zimmern als einfach nur als Schmuckaccessoire aufhängen, die aber eine symbolische Bedeutung haben. Oder Talismänner. Wer von euch isst ab und zu mal einen Döner? Genau. Was hängt da beim Dönerladen manchmal so an der Wand? Ist blau, hat so einen weißen Punkt. Auge der Fatima. Das ist irgendwie ein Roman. Ja, hat es verloren hier. Aber das ist ein Auge, genau. Man nennt das Nazar-Amulett. Ja, dieses Amulett hängen die auf, um den bösen Blick abzuwehren. Aber nicht von mir, sondern von denjenigen von euch, die blaue Augen haben. Weil Leute, die blaue Augen haben, haben den bösen Blick. Ja, Anja? Verdecke deine Augen. Aber wir sind nicht abergläubig. Aber die hängen sich die Dinge auf. Ja? Die haben dieses Talisman und die glauben einfach, wenn ich das daran aufhänge und die glauben an dieses Ding, dass das sie beschützt vor den bösen Blicken, dass sie wirtschaftlichen Schaden und Fluch aus ihren Unternehmen raus haben. Ich wurde einmal gefragt vom Türken, hey Hoca, kannst du mir ein Bibelvers in so ein Kästchen tun, dass ich dann in die Wände meines Hauses einmauere? Also warum das denn? Ich kann dir gerne einen Bibelvers geben, dann kann ich noch für dich beten. Nee, will er nicht. Er braucht nur diesen Bibelvers in so ein Kästchen und das wird er dann irgendwo im Haus dann einmauern. Ich sage, wofür ist denn das? Ja, das ist vor den bösen Geistern in mein Haus. Das soll die fernhalten. Und das soll meine Frau ruhig stellen oder lieb machen. So, ja? Deswegen sollte das auch was sein, was in diese Richtung geht. Ja, da haben wir ganz viele Sachen von. Ne? Das war denen seine Denke, der hat das echt gedacht. Also uns begegnet sowas auch. Und in anderen Kulturen finden wir immer ziemlich schnell Götzendienst raus. Als ich in Rumänien war und in der Kathedrale und die Leute reingelaufen sind und hatten wie heißen sie jetzt nochmal? Diese Ikonen gehabt und die haben die Ikonen geküsst und dann waren die wieder draußen. ja, und haben sich dann erhofft, wenn ich hingehe und tue meinen Dienst, ja, an der Ikone und ich küsse die Ikone, dann ist die Ikone quasi der Mittler zwischen mir und Gott, dass ich das bekomme, was ich brauche, dass ich den Segen kriege. Ja, oder in der katholischen Kirche mit den Heiligenverehrungen. Ich bete den Heiligen an, kriege das, was ich will. Und es ist einfach immer mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und wie gesagt, wie sieht denn das bei uns aus, Götzendienst? Für uns Protestanten, die wir ganz schlichte Gemeindehäuser haben, ohne Bilder. Das kommt aus der Reformation, dass wir keine Bilder haben, dass wir hier die Kreuzigung Christi nicht aufgemalt haben. Das kommt aus der Reformation. Von dem Bildnisverbot kommt das her. Wir sind Kinder der Reformation. Und wir haben diese Bilder nicht mehr in unserem Gemeindehaus, damit die nicht zum Götzen werden. Aber sehr häufig in vielen Gemeinden wird das Gemeindehaus an sich zum Götzen. Und wir opfern Zeit, Geld und Menschen für Umbau, für Neubau oder für Umzüge oder sonst irgendwas. Wir opfern Menschen. Das wird uns so wichtig, das Gemeindehaus, dass wir uns verstreiten, uns hassen, Energie, Zeit und Emotionen reinstecken. Ein Mann sagte mal zu mir, als sie das Haus umgebaut haben, dass es das Gotteshaus ist. Und da habe ich mir gedacht, wohnt Gott jetzt nur in Ebersbach oder was? Das Gotteshaus. Bekommt das Gotteshaus eine Funktion, nämlich die Funktion des Mittlers zwischen Gott und dem Menschen. Ihr wisst, wem diese Funktion alleine zusteht. Um für uns herauszufinden, was eigentlich unsere Götzen sind, müssen wir eigentlich nur schauen, wen wir anbeten. Wen beten wir an? Keine anderen Götter haben neben mir. Wen beten wir an? Wer bekommt unsere Hingabe? Wer bekommt unsere Zeit, unser Geld, unsere Energie, unsere Emotionen, unsere ungeteilte Aufmerksamkeit? Was Götzen machen ist, sie beanspruchen immer den Platz von Gott in unserem Leben. Und ich merke es bei mir auch. Ich glaube an Jesus, das ist mein Nationalgott. Und dann kommen immer wieder kleine Götter in mein Leben, kleine Götzen in mein Leben, die meine Zeit rauben, die mir Zeit, Emotionen, Geld rauben von meiner Anbetung Gottes, die sich dazwischen schleichen. Und das Problem ist, dass diese Götzen, die sich dazwischen schleichen, die machen nämlich Lügen, die sagen nämlich, die versprechen mir nämlich Dinge, die anscheinend Gott nicht erfüllen kann. Die versprechen mir das, was Gott nicht erfüllen kann, und das wollen sie mir versprechen, und damit belügen sie mich und eigentlich versklaven die mich. Ganz einfaches Beispiel, wie mit der Zigarettenwerbung, wo gesagt wird, hier, wenn du rauchst, kriegst du die Freiheit und so, und im Grunde wirst du versklavt und stirbst daran letztendlich. Ja. Das ist das, was Götzen tun, sie lügen. Das Problem vom Götzendienst ist, dass es uns von Gott fernhält. Wisst ihr, ich frage mich schon in gewisser Zeit, nicht nur hier, auch in anderen Gemeinden oder generell, wenn ich mit Pastoren rede, warum so viele Menschen kraftlos sind. Warum so viele Menschen keine Zeit mehr haben. Warum so viele Menschen fertig sind. Einfach kaputt. Warum so viele Menschen auch keine Zeit mehr haben für das Reich Gottes. Und ich glaube, weil sich da Götzen eingeschlichen haben in ihrem Leben. Götzen sind wie Vampire, die saugen dir deine Kraft. Und Götzen sind auch nicht eifersüchtig, so wie Gott, der sagt, hier, keine anderen Götter, der neben mir. Und Götze sagt, hier, nimm mir so viele Götzen, wie du brauchst. Alles gut. Dahinter steckt nämlich dieses dämonische System, einen fertig zu machen, kaputt zu machen, unbrauchbar zu machen. Die Anbetung Gottes zu entziehen und anderen Dingen zu geben. Und je mehr du mit anderen Dingen beschäftigt bist, als mit Jesus, umso besser. Und vielleicht ist es ja auch ein unentdeckter Götzendienst in deinem Leben, der Grund ist, warum du die ganze Zeit fertig und müde und kaputt bist. Weil du vielleicht andere Dinge anbetest. Dich selbst, dein Ego, dein Stolz, dein Prestige. Deine Wichtigkeit. Wohin geht deine Energie, deine Emotionen, deine Zeit und dein Geld? In die Anbetung Gottes oder in die Anbetung von anderen Dingen oder Personen? Lebst du in Freiheit oder lebst du in Abhängigkeit? Ich sage mal, selbst der Dienst als Pastor kann zum Götzendienst werden, wenn es nicht mehr um die Ehre Gottes geht, sondern um die eigene Ehre oder um die Ehre der Gemeinde oder um die Ehre einiger Personen. Wir Menschen neigen dazu, gute Dinge zu verdrehen. Johannes Calvin hat gesagt, unser Herz ist eine Götzenwerkstatt. Das heißt, wir produzieren ständig Götzen. Und unsere Aufgabe als Christen ist es, gegen diese Götzen zu kämpfen. Ich lande. Was ist die Lösung gegen den Götzendienst? Das ist ganz einfach. Gottesdienst. Ja? Geht nicht rum und sucht jetzt eure Götzen. Ja? Kontoauszug rausholen, ja, und jetzt überlegen, wo geht mein Geld hin, wo ist mein Götze, Terminkalender rausholen, hier, wo ist mein Götze. Macht das einfach nicht, das bringt alles nichts. Ja. Die einzige Lösung ist, ja, gebt euch ganz Jesus hin. Ja, gebt euch ganz Jesus hin. Verschwende deine Energie damit nicht, dein Leben abzusuchen nach Götzen, sondern gib dich ganz Jesus hin. Denn Jesus ist der wirklich einzige Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Und wenn du deine Zeit, dein Geld anfängst zu investieren, in das Reich Gottes, in der Anbetung Jesus Christus und deine Emotionen, dann verschwinden die anderen Götter aus deinem Leben. Das ist die Lösung. Das heißt, wir müssen Jesus an erster Stelle in unserem Leben setzen, vor uns selbst. Wir sind keine Götter, er ist Gott. Vor unsere Familien, vor unsere Arbeit, vor unsere Gemeinde. Und damit befreit uns, mit diesem Gottesdienst, befreit uns Jesus aus der Sklaverei. Einfach sich komplett Jesus hingeben. Und das immer wieder neu, jeden Tag. Das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen, die wir dürfen. Das ist auch das, worum wir beten müssen. Ja? Herr, gib du mir Liebe für dich. Gib du mir Hingabe für dich. Herr, schenk du mir eine Sehnsucht für dich. Dir allein will ich dienen und nicht anderen Göttern. Und dann schaut einfach mal, was passiert. Ich bete mit uns. Herr Jesus, dir allein gebührt Ehre, Anbetung, Lob, Dank und Preis, Herr. Du hast alles gegeben, um uns zu retten. Du hast uns deine Liebe gezeigt, dadurch, dass du auf die Erde gekommen bist, das Leben gelebt hast, das wir nicht leben konnten, den Tod gestorben bist, den wir verdient haben, dass du auferstanden bist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Und du bist der Einzige, der wirklich uns in die Nähe Gottes bringen kann, der unser Mittler ist, der in uns lebt, der in uns wohnt. Der Einzige, der anbetungswürdig ist. Und du siehst, wie schnell unser Herz sich an andere Sachen hängt. An anderen Göttern, wie wir uns ja Götzen in unser Leben holen, wie einfach Götzen in unser Leben kommen, ob es Menschen sind, ob es Dinge sind, ob es Sachen sind, sie kommen einfach rein, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass wir immer mehr lernen, was es bedeutet, dich anzubeten, dich allein, dir die Ehre zu geben, dich zu loben, zu preisen, unser Leben ganz auszurichten auf dich. Und das fällt uns schwer und wir werden versagen, Herr, aber ich weiß, du bist gnädig, wenn wir zu dir kommen, dir das bekennen und du ja, bist gut und du willst uns segnen, ja, bist in die tausendste Generation, weil du gnädig bist. Und ich bitte dich einfach, dass du das schenkst. Und vergib du uns dort, wo wir Götzendienst betrieben haben. Und schenk du uns ja einfach eine neue Ausrichtung auf dich. Auch uns als Gemeinde. Amen. Thank you. Ja, herzliche Einladung zum Kaffee trinken, zum Verweilen. Denkt auch an die Wand hier hinten, da haben wir ja noch die Vision noch aufgeschrieben, verschiedene Arbeitszweige, macht euch nochmal schlau, vielleicht redet ihr auch mal darüber. Wenn ihr Fragen habt, schnappt euch einen Ältesten oder jemand aus der Teamleiterrunde und quetscht die mal aus und fragt die, hey, wie meint ihr das, was habt ihr da erarbeitet? Je mehr ihr euch damit beschäftigt, umso besser ist das für uns als Gemeinde. Zum Schluss möchte ich euch noch den Segen Gottes zusprechen. Bitte steht dazu auf, wenn ihr könnt. Der Friede Gottes und die Liebe Gottes, die höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Seid gesegnet. Schöne Woche euch.